Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Während Sebastian Ofner, Coran Tumote, Sebastian Korda und Carlos Alcaraz noch um das Weiterkommen ins Achtelfinale kämpfen, vier weitere Spieler ihre Matches nicht beenden konnten, ist die dritte Runde in der oberen Hälfte bei den Frauen perfekt. Und wir haben eine bis zwei Überraschungskandidatinnen und Kandidaten in der vierten Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite natürlich wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Dieser Regen, und ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, inzwischen, der drückt so ein kleines bisschen aufs Gemüt. Immer wenn man denkt, jetzt haben wir mal so zwei, drei Stunden Ruhe, dann geht man auf einen Platz, guckt sich ein Match an und dann fängt es wieder an zu nieseln und dann fängt es wieder an stärker zu regnen. Und inzwischen ist es schon so, dass die Spielerinnen und Spieler schon bei etwas stärkerem Regen auch noch durchspielen. Das ist wirklich, wenn es gar nicht mehr geht, dass aufgehört wird. Aber das ist schon eine Belastungsprobe für alle.
Ich glaube, du hättest gerade fast gesagt, dieser Nerv. Was dieser Nerven regnet irgendwie, am Anfang deines Satzes, ja, was soll man sagen, ne? Wir haben doch schon mal so verregnete French Open vor 8 Jahren oder sowas gehabt, ja, wo es irgendwie nie wärmer als 14 Grad oder so in Paris würde. Ich hoffe natürlich, das ist besser.
Ich meine, die meisten. Ich glaube, bei den Oktober French Open haben wir besseres Wetter als hier.
Jetzt. Das ist gut möglich, ne? Ja, also ich meine, die meisten, die uns jetzt zuhören, werden auch irgendwie gerade durch irgendwelche Regenphasen durchgehen. Es ist ja, sehr nervig in Zentraleuropa. Aber, und das wissen wir beide, so ein Tag bei einem Tennis-Grand Slam, der zieht sich sowieso schon. Also das sind häufig 16 Stunden und 16 Stunden im Regen und wenn nicht viel passiert und die Leute schlechte Laune haben, das macht echt keinen Spaß. Und hier geht es gar nicht um Mitleid, sondern das ist halt einfach echt anstrengend, egal wie gut man seine Arbeit findet. Und das kennen wahrscheinlich alle irgendwoher. Und da kann man auch nicht einfach nach Hause gehen. Also könnte man, aber da hat man nichts mehr zu berichten.
Wir haben ein bisschen was zu berichten. Die dritte Runde in der oberen Hälfte bei den Frauen wurde heute beendet. Und da haben wir einige wirklich erwartbare Ergebnisse gehabt, aber auch ein unerwartbares. Und das war das Match zwischen Olga Danilovic und Donna Vekic. Olga Danilovic hatte ja gestern schon das Husarenstück hinbekommen, dass sie Danielle Collins in der zweiten Runde besiegt hatte, nach einem wirklichen Aufreibungskampf mit 6-4 im dritten Satz. Und in der ersten Runde hatte sie gegen Martina Trevisan keine Probleme, aber wir hatten nicht so richtig gewusst, was Olga Danilovic noch kann nach gestern, nachdem sie wirklich eine große Kraftanstrengung hatte. Heute spielte sie gegen Donna Vekic. Donna Vekic ihrerseits hatte es ein ganz kleines bisschen leichter, als sie in diese dritte Runde gekommen ist. Sie hatte nämlich in der Runde davor gegen Marta Kostyuk mit 7-5, 6-4 gewonnen in zwei Sätzen. Und davor hatte sie in der ersten Runde gegen Lesia Zurenko die Aufgabe von Zurenko bekommen. Und deswegen waren so beide so ein kleines bisschen mit ungleichen Vorzeichen in dieses Match gegangen. Dazu wissen wir, dass Olga Danilovic in den letzten Jahren häufig mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ich kann mich noch genau an den Podcast erinnern, als sie mal ein Turnier, war es in Rumänien oder in Russland, gewonnen hat. Da haben wir noch über sie gesprochen. Und es war mit das einzige Mal in den letzten 5, 6
Finale
Jahren.
Finale übrigens gegen Potapova, meine ich.
Ja, genau. Und jetzt können wir allerdings wieder über sie sprechen, weil sie hat heute ein zweites Husarenstück geliefert. Sie hat gegen Donna Vekic mit 0-6, 7-5 und 7-6 gewonnen im Match-Tiebreak mit 10-8. Sie hat im zweiten Satz schon mit Break zurückgelegen. Auch im dritten Satz hat sie mit Break zurückgelegen. Sie kam immer wieder. Und der dritte Satz, gerade das Ende des dritten Satzes, war sehr, sehr absurd. Da hat Donna Vekic zweimal aufs Match aufgeschlagen. Sie war insgesamt im dritten Satz dreimal einen Break vor und hat dieses Match nicht nach Hause gebracht. Und Olga Danilovic gewinnt diesen Match-Tiebreak dann mit 10-8. Donna Vekic kann einem leid tun, aber was für eine Leistung, was für eine Willensleistung dann auch von Olga Danilovic.
Ja, und ich meine, Vekic hatte sowas wie 15 Breakbälle im dritten Satz. Also es war wirklich absurd. Und sie hatte den wahrscheinlich erwartet besseren Start. Da wirkte Danilovic auch wirklich, als sei sie noch nicht im Match angekommen. Und dann hat Danilovic daraus wirklich einfach so ein richtiges Sandplatz-Match gemacht. Und am Ende stehen auch irgendwie so ein paar absurde Statistiken. Das mit dem Breakball habe ich gerade schon genannt. Eins hatte ich mir noch rausgeschrieben. Eben, es gibt ja immer diese Verteilung der Punkte und da hatte Vekic am Ende bei allen Ballwechseln quasi bis 8 Schläge einen 120-92 Vorsprung. Mhm. Und Danilovic hat aber einen 28-7 bei allem, was länger als 9 Schläge war. Und wir wissen, Vekic ist nicht die Meisterin der Beinarbeit und hat zeitgleich oder braucht zeitgleich eigentlich ein bisschen Geschwindigkeit von der anderen Seite, um selber die Winner unterzubringen. Deswegen ist ja auch schnell in Hardcourts und auf Rasen so gut. Und Danilovic hat sie am Ende wie so eine Zitrone ausgepresst. So sah Vekic auch aus. Und es war, fand ich, teilweise ein absurdes, teilweise ein richtig gutes Match. Und Danilovic ist halt eine, die ja wirklich alle teilnehmen lässt an dem, was in ihr passiert. Vekic ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgeklärterer Typ. Und Danilovic, ja, die hat die Achterbahn mitfahren lassen. Und ist ja sowieso jemand, der so eine Ausstrahlung hat. Und ich mir vorstellen könnte, wenn die irgendwie in den Top 20 oder so stände, wäre die ziemlich populär. Weil das ist ja, was Menschen beim Sport sehen wollen. Dass andere Menschen leiden und sie mitleiden können. Und sie ist ziemlich eloquent. Und sie hat halt wirklich Vekic. Also, ich weiß nicht, ob es ein verdienter Sieg war, aber sie hat Vekic am Ende wirklich einfach müde gerannt und oder müde rennen lassen und durchaus den einen oder anderen spektakulären Winner gesetzt, aber es hat von der Atmosphäre gelebt, das Match.
Du hast sie als eloquent bezeichnet, hinter dem On-Court-Interview fehlten ihr dann komplett die Worte, sie wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Sie hat eine ziemliche Leidensgeschichte hinter sich, sie war immer wieder verletzt und zwischendurch haben wir gar nichts mehr von ihr gehört. Und dann kommt sie zurück und wenn sie zurückkommt, dann spielt sie allerdings wirklich gutes Tennis und sie hat da heute wirklich einen Grind draus gemacht und Donna Vekic hat es nicht geschafft, die Punkte abzukürzen und das war dann am Ende, ist ja dann zum Verhängnis geworden, weil sobald die Ballwechsel länger wurden, da hat man dann auch so ein ganz kleines bisschen immer das Fragezeichen über Donna Vekics Kopf gesehen, was mache ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt noch machen? Und da fehlt ihr, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Fantasie, ein Spiel dann auch breiter zu machen, vielleicht auch mal mit einem Stop nach die Gegnerin ans Netz zu holen. Und da spielt sie nur ihren Stiefel runter. Und das ist etwas, was mir nicht so gut gefallen hat heute bei Donna Vekic. Und da, ja, ich weiß nicht, ob sie es noch lernen kann, aber das ist vielleicht etwas, was sie daran hindert, solche Matches dann auch zu gewinnen. Weil wir haben in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, dass Donna Vekic in solchen Matches verwickelt war und am Ende immer die zweite Siegerin war.
Ja, und ich meine, wir kennen Vekic ja schon lange, die war schon mit 15, 16 auf der Tour unterwegs und die hat seitdem immer wieder dasselbe Problem gehabt und das ist einfach diese, um es spezifischer zu sagen, diese explosive Beinarbeit, die im Vergleich zur absoluten Weltspitze schleppt sich jetzt eher zu den Bällen hin und wenn man sich dahin schleppt, dann ist natürlich nicht mehr so viel zu machen wie jetzt jemand wie Świątek, die sich da mit der Explosivität reinbewegt und diese Kraft nutzen kann, um den Ball dann nochmal zu beschleunigen. Und dann, glaube ich, hat man nur eine Chance, wenn man selber ein sehr kreativer Spieler oder Spielerin ist und das ist sie ja auch nicht. Sie geht jetzt ja auch nicht hin und arbeitet dann mit Slices oder wie von dir angesprochen, mit Stoppeln oder variiert das Tempo krass. Das ist nicht Vekic. Vekic lebt von ihrem Aufschlag und davon, dass sie auf schnelleren Belägen wirklich das Tempo der Gegnerin nutzen kann und das dann ja in durchaus ja auch beeindruckende Matchgewinne verwandeln kann. Aber Danilovic hatte hier wirklich den Vorteil zum Ende hin. Trotzdem muss man sagen, Vekic hätte das Match zu Ende bringen müssen. Du hast angesprochen, eben der zweimal drauf serviert. Sie hat durchaus Fehler von Danilovic bekommen, die jetzt nach den beiden sehr intensiven Matches doch ziemlich müde und angeschlagen zum Ende hin wirkte und hat sich verdient. Vekic wird sich trotzdem wahrscheinlich den Hintern beißen.
Danilovic hat auch noch ein Scorigami aufgestellt. Hast du das mitbekommen? Scorigami ist ja dir auf jeden Fall ein Begriff, weil du Football-Fan bist. Scorigami zeigt in der NFL an, immer wenn ein Ergebnis genau ein einziges Mal vorgekommen ist, beziehungsweise zum ersten Mal vorgekommen ist. Und da gibt es dann auch einen Twitter-Account dazu, der immer die Chancen ausrechnet oder die Wahrscheinlichkeiten, ob ein Ergebnis es so schon mal in der Form gegeben hat. Und das 0-6, 7-5 und 7-6 von Olga Danilovic gegen Donna Vekic hat es in der Open Era in der WTA auf Grand Slam Turnieren noch nie gegeben.
Sehr komisch eigentlich, ne?
Total
komisch.
Aber gut,
wir hatten ja letztes Jahr dieses 0-6, 7-6, 7-6 von Sabalenka gegen Keys.
Ja.
Aber ja, irgendwie hätte ich erwartet, dass das Ergebnis schon öfter gibt, gerade bei den French Open. Aber gut.
0-6, 7-5, 7-6. Danilovic gewinnt gegen Donna Vekic und trifft jetzt auf Marketa Vondrousova. Die hat so ein kleines bisschen davon profitiert auch, dass Chloé Paquet im Gegensatz zu Olga Danilovic die Kraft total ausgegangen war. Chloé Paquet hatte in der zweiten Runde dieses epische Match gegen Katerina Siniakova gestern gehabt und hatte heute nicht mehr viel dazusetzen können. Und Marketa Vondrousova macht hier einen guten Eindruck. Sie wird in ein paar Wochen sehr viele Punkte zu verteidigen haben in Wimbledon. Da ist sie die Titelverteidigerin. Aber hier sorgt sie schon mal dafür, dass sie ein paar Punkte auf jeden Fall schon mal einheimst. Sie steht hier im Achtelfinale und ist höchstwahrscheinlich auch die Favoritin gegen Olga Danilovic. Sie macht hier einen starken Eindruck. Ja, sie musste gegen Katie Wolinetz in der Runde zuvor, musste sie ja kämpfen, da hatte sie auch den ersten Satz mit 0-6 verloren. Aber vielleicht hat sie sich gerade eingegroovt gegen Chloé Paquet. Die Chloé Paquet, die wollte das Stadion auf ihre Seite ziehen, beziehungsweise die Zuschauerinnen und Zuschauer, ist ihr nicht gelungen.
Aber Vondrousova ist halt echt so ein Panther, ne? So wie die über den Court schleicht. Und das wird wahrscheinlich auch Danilovic zum Verhängnis werden. Also hier gab es durchaus auch ein paar längere Ballwechsel, die sind unentschieden ausgegangen. Aber Vondrousova hat dann die kurzen doch ziemlich fix für sich entschieden. Sie hat jetzt hier natürlich gegen Danilovic nicht den Linkshänderinnen-Vorteil, aber sie hat den Vorteil von mehr Erfahrung. Sie hat den Vorteil davon, hier weniger lang auf dem Platz gestanden zu haben und eben wirklich eine sehr effiziente Art und Weise an Bälle ranzukommen. Und Danilovic ist sehr gut darin zu verteilen. Nur Vondrousova ist extrem gut darin, an alles ranzukommen und das dann für sich zu nutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein eher schlechtes Matchup für Danilovic ist und dass Vondrousova da eigentlich ziemlich klar durchkommen sollte.
Marketa Vondrousova hier immer noch an 5 gesetzt, auch wenn ihre Saison bislang eher unauffällig war. Und sie zehrt natürlich noch von diesen 2000 Punkten, die sie da letztes Jahr beim Turnier in Wimbledon geholt hat. Aber dafür muss sie sich nicht rechtfertigen. Sie wird sie früh genug verteidigen müssen. Also Olga Danilovic gegen Marketa Vondrousova, das ist das erste Achtelfinale, was wir dort erleben werden. Ein Achtelfinale, was wir erleben werden, ist das zwischen Iga Świątek und Anastasia Potapova. Iga Świątek hat nach ihrem Match des Jahres gegen Naomi Osaka, in diesem Fall gegen Marie Buskova, überhaupt keine Probleme gehabt. 6-4, 6-2. Das war die Iga Świątek, die wir auf Sand seit 4 Jahren kennen.
Ja, und halt diese Fähigkeit gezeigt, auf diese Muster zurückgreifen zu können, die so beeindruckend sind. Weil Buskova, die kriegt viel zurück, die hat hier auch die langen Punkte ebenbürtig entscheiden oder bestreiten können. Aber diese mittleren Punkte, die ich immer die konstruierten Punkte nenne, die sind ganz, ganz klar an Świątek gegangen. Und die hat da 17 Winner gelandet. Also alles zwischen 4 und 8 Schlägen hat sie 17 Winner gelandet. Und das ist halt wirklich, wo man sich Gegnerin zurechtlegt und dann zack, zum Beispiel eine Vorhand irgendwo tief im Court unterbringt. Und das ist ja einfach, was Świątek extrem gut kann. Und wo Buskova dann natürlich nicht viel entgegenzusetzen hat. Von Buskova kriegt man selten eine schlechte Leistung, aber die hat natürlich nicht die Möglichkeiten in ihrem Spiel wie Świątek, und das war dann jetzt sehr souverän und ja, wahrscheinlich auch nochmal ein Fingerzeig an alle anderen an ihrem Geburtstag, ne? War es
ja,
heute?
Genau,
das war 23 heute oder 23, ne? Mhm. Ist natürlich auch immer noch krass, dass sie 23 ist, aber gut. Könnte bald halt Titel Nummer 4 hier eingeheimst haben, ne?
Ich sehe im Moment in der oberen Hälfte keine Spielerin, die ihr bis ins Finale gefährlich werden könnte. Ich sehe sie nicht.
Naja, wir können mal über die nächste sprechen.
Anastasia Potapova, die hat heute, das mal muss ich gerade erzählen, die hat heute auf dem Court 14 gespielt. Und ich habe dann so ein paar Leute dann auch zwischendurch über die Anlage schreiten sehen und gesagt haben, Mensch, ich will den Dimitrov sehen gegen Bergs. Ja, aber das wird dann ganz schön voll und dann müssen wir ja schon vorher hin. Das sind ja extrem viele deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Frankreich. Lass uns doch schon zum Match von Potapova gegen Wang dahin gehen, und das wird ja gar nicht so lange dauern. Und Potapova und Wang hatten einen komplett vollen Court ab Mitte des zweiten Satzes. Und die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer waren nicht wegen den beiden da, sondern wegen des nachfolgenden Matches zwischen Gregor Dimitrov und Zizou Bergs. Das hat allerdings trotzdem für eine gute Stimmung gesorgt bei diesem Match. Am Ende hat Potapova in 3 Sätzen gewonnen, 7-5, 6-7, 6-4 vor enthusiastischen Zuschauerinnen und Zuschauern.
Ja, und Potapova hat ja einfach diese Fähigkeit zu kämpfen. Das ist nicht immer astreines Tennis, irgendwie elegant runtergespielt, sondern die beißt sich in so Matches hinein und entscheidet viele Matches für sich, bei denen man das nicht unbedingt erwarten würde. Und auch die hat ja eine gewisse Formkrise in diesem Jahr gehabt. Aber die hatte ja zum Beispiel Anfang letzten Jahres auch eine sehr gute Phase, wo sie exakt solche Leistungen und solche Matches gebracht hat. Und ich glaube, sie hat nicht die Power, um Świątek gefährlich zu werden, aber sie hat die Fähigkeiten, um da durchaus den einen oder anderen langen und auch unterhaltsamen Ballwechsel, glaube ich, aus dem Match rauszuquetschen.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Den einen oder anderen unterhaltsamen Ballwechsel daraus zu quetschen im Achtelfinale eines Grand Slams. Ich meine, ich möchte nicht überanspruchsvoll klingen, aber da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen.
Du, vielleicht wird es ja auch mehr, wer weiß es.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich denke fast, dass die ziemlich genau gleich alt sind. Und ich denke auch fast, dass die in den Juniorinnen einige Male gegen, ja, die ist 8,23. Ich glaube, dass sie in den Juniorinnen durchaus einige Male gegeneinander gespielt haben. Aber ich gucke es gleich mal nach, während wir weitermachen.
Ja, Iga Świątek also hatte heute Geburtstag, ist an 1 gesetzt und hat hier dieses Match gegen Marie Buskova mit 6-4, 6-2 gewonnen und steht jetzt im Achtelfinale gegen Anastasia Potapova. Coco Gauff steht auch im Achtelfinale, hat gegen Dajana Jastremska mit 6-2, 6-4 gewonnen, trifft jetzt auf Elisabetta Cocciaretto. Die hat heute Mittag gleich im ersten Match gegen Ludmila Samsonova mit 7-6, 6-2 gewonnen und zum ersten Mal die zweite Woche eines Grand Slams erreicht. Coco Gauff musste gar nicht viel machen. Sie musste eigentlich nur den Ball im Feld unterbringen. Dajana Jastremska hat den Rest gemacht. Sie hatte so viele Fehler in ihrem Spiel und konnte niemals an die Form anknüpfen, die ihr schon größere Siege dann auch eingebracht haben, wo sie den großen Spielerinnen dann auch wirklich Paroli bieten könnte. Und vielleicht ist es dann der Sand, der das Spiel fehlerhafter machen lässt von ihr. Aber das war keine gute Vorstellung und Coco Gauff wurde wirklich nicht groß gefordert. Und Elisabetta Cocciaretto, die hat hinterher das Publikum auch mal so richtig auf ihre Seite gezogen beim On-Court-Interview. Die war gut drauf und hat verdient gegen Ludmila Samsonova gewonnen mit 7-6, 6-2. Und Ludmila Samsonova wird sich dann wahrscheinlich auch gedacht haben, dieses blöde, blöde Wetter. Weil der Platz war wirklich sehr langsam heute Mittag.
Das stimmt. Ganz kurz, es gab in der Tat eine Begegnung bei den Juniorinnen hier bei den French Open, gewonnen von Potapova 2016. Also ja. Vielleicht gibt es Hoffnung.
Acht Jahre jetzt, her.
Ja. Und jetzt zu Cocciaretto, die ist mir auch sehr geblieben und die ist ja so einfach so ein Herzchen, ne? Also die ist ja eigentlich immer guter Laune und das ist halt einfach so eine, ich glaube, die fällt nicht auf, weil die wirkt irgendwie so ein bisschen wie so eine graue Maus, aber immer wenn ich Interviews mit der sehe, dann denke ich, mein Gott, die ist aber auch einfach nett. Mhm. Und da hatte ich mir auch irgendwie so eine wunderbar absurde Statistik rausgeschrieben, ja genau, es war in den kurzen Bällen, also alles bis vier Schläge. Das hat Cocciaretto, oder da hat Samsonova 32 Unforced Errors drin gemacht und Cocciaretto 5. Mhm. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, vor allem im zweiten Satz. Cocciaretto hatte ja sehr schnell diesen großen Vorsprung im ersten Satz, dieses 4-0, 5-0. Und das hat dann Samsonova nochmal aufgeholt. Und Samsonova hat natürlich auch mehr Power. Aber Cocciaretto bringt halt wirklich solides Spiel, alles sehr tief. Kann die Gegnerin durchaus mal auskontern. Das hat sie in dem zweiten Satz auch sehr gut gemacht. Und die hat sehr wenig angeboten. Und Samsonova kann halt sehr an ihren Leistungen schwanken. Und das hat man hier gesehen. Und sie wollte quasi selber die Geschwindigkeit erzeugen, die ihr der Platz nicht gegeben hat. Und das geht dann regelmäßig bei ihr schief. Und das hat man dann ja auch gesehen. Cocciaretto hat sich unglaublich darüber gefreut, hier die vierte Runde erreicht zu haben. Ich glaube nicht, dass viel drin ist gegen Gauff. Dafür hat sie nicht das Spiel. Aber ich glaube, für sie war das so oder so schon super Sache.
Ja, das war eine großartige Sache und es gibt ja auch im italienischen Tennis dann so ein bisschen ein Kampf im Moment dann auch um die Plätze Richtung Olympia und jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo sie im Race to Paris 2024 steht. Da steht sie nämlich auf 43 und sie wird ganz klar gesetzt sein bei den Olympischen Spielen, wenn sie sich entscheidet, dabei zu sein. Und sie hat jetzt durch diesen Platz oder durch dieses Erreichen des Achtelfinals ist sie sehr sicher bei Olympia dabei. Sie ist die zweitbeste italienische Spielerin hinter Jasmine Paolini und damit dann qualifiziert für Olympia. Ist ja auch ein Riesenerfolg.
Auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass bei der immer ausgemacht war, dass die jetzt mal irgendwie eine Top-50-Spielerin werden würde. Ich glaube, das kam jetzt auch eher überraschend. Und dafür macht sie halt sehr viel draus, ne?
Ich bin gespannt, wie sie gegen Coco Gauff spielen wird, ob sie vielleicht dann so ein ganz kleines bisschen überfraut wird von der Atmosphäre beziehungsweise auch von der Gelegenheit. Coco Gauff hat das bislang relativ souverän hinbekommen, ihre ersten Runden und gegen Dajana Jastremska, wie gesagt, sie musste zwischendurch nur den Ball reinspielen.
Ja, und was Goff natürlich mitbringt, und das hat sie hier gezeigt, das wird sie auch in Cocheretto zeigen, ist diese Physis, diese Präsenz, dieses, ja, ja, du musst halt erstmal an mir vorbeikommen. Und wir wissen, das ist jetzt nicht unbedingt das Ding, was Jastremska im Angebot hat. Und Cocheretto ist da nicht so ungeduldig, aber hat aus meiner Sicht jetzt eben auch nicht die Möglichkeiten im Spiel, um da konstant durch die Abwehr durchzukommen.
Coco Gauff gegen Elisabetta Cocheretto ist ein Achtelfinale. Eins haben wir noch, das ist Clara Tauson gegen Ons Jabeur. Ons Jabeur hat sich heute gegen Leyla Fernandes durchgesetzt in einem unterhaltsamen Duell. Und Ons Jabeur scheint wieder so eine Stabilität zu haben, dass sie solche Gegnerinnen wie Leyla Fernandes auf Distanz halten kann. Ich möchte nicht sagen, dass sie wieder in der Extraform ist, die sie vor, ich sag mal, 2 Jahren hatte, wo sie nicht nur in Wimbledon ins Finale gekommen ist. Was war vor 2 Jahren, ne?
Ja, Wimbledon, ja. US Open, beides Finale.
Genau.
Ja.
Da ist sie vielleicht noch nicht in dieser Extraform, aber ich finde, sie spielt sich so langsam rein und man hat auch das Gefühl, sie war ja verletzt und hatte vielleicht dann auch nicht unbedingt immer den Spaß an diesem Spiel, dass ihr der Spielspaß wieder in den Schläger gefahren ist, möchte ich mal ein bisschen verdreht dann formulieren. Und sie trifft auf Clara Tauson, die hat heute gegen Sofia Kenin 6-2, 7-5 gewonnen. Und Clara Tauson hat es geschafft, durch die Defensive von Sofia Kenin durchzukommen. Und Kenin, das hat einfach, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, es hat nicht gereicht. Ihr Spiel, ihr sicheres Spiel, vor die Grundlinie spielen, keine Fehler machen, das hat einfach nicht gereicht gegen Clara Tauson.
Tja, und jetzt kriegen wir einen richtigen Kontrast, weil Tauson haut halt sehr auf den Ball drauf und Jabeur, die Meisterin der Abwehr, und so ein Spiel zu entschärfen, da dürfte Jabeur auch klare Favoritin sein, aber es ist schon beeindruckend, dass Tauson, der ja auch schon seit Jahren eine große Karriere vorausgesagt wird, hier jetzt so den Sprung geschafft hat. Ich glaube, ihr kommen so ein bisschen wie bei Jan-Lennard Struff die Bedingungen sehr entgegen, und ich würde denken, vielleicht kann sie irgendwann eine struffige Karriere sogar hinlegen. wär ja wirklich nicht das Schlechteste. Und Jabeur hat mir auch gut gefallen. Also Fernandes dahingehend natürlich eine perfekte Gegnerin, dass sie nah rangekommen ist, dass sie Jabeur gefordert hat, aber nicht gut genug ist, um an Jabeur vorbeizukommen. Und Jabeur hat ja ein paar Zauberschläge ausgepackt, hat das Publikum unterhalten. Und ich würde erwarten, dass sie Tauson doch ziemlich klar auseinandernehmen wird, einfach indem sie sie immer wieder laufen lässt. Und das ist nicht unbedingt, was Tauson will.
Und Jabeur also gegen Clara Tauson im Achtelfinale. Das sind die 4 Achtelfinals, die wir haben. Wir haben noch mit Coco Gauff, Ons Jabeur, Markéta Vondrousova und Iga Swiatek 4 Spielerinnen, die unter den ersten 8 gesetzt sind. Die anderen 4 alle ungesetzt und eine Qualifikantin mit Olga Danilovic noch dazu. Also eine ganze Menge los hier bei den Frauen. Wenn wir gleich zu den Männern kommen, können wir nicht ganz so viele Matches besprechen, weil 2 konnten noch gar nicht begonnen werden und 2 sind noch unterwegs. Wir kriegen wahrscheinlich keins mehr rein von beiden. Das aber gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Die untere Hälfte der Herren sollte heute eigentlich ihr Programm absolvieren. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, 3 Ergebnisse drin. 2 Ergebnisse kommen heute Abend noch und 3 Spiele, das habe ich eben falsch gesagt, müssen noch beendet werden, beziehungsweise sind noch gar nicht angefangen. Und deswegen haben wir gar nicht so viele Matches, die wir heute besprechen können. Wir können allerdings und wir müssen allerdings über das Match von Matteo Arnaldi und Andrei Rublev sprechen. Matteo Arnaldi ist eins dieser ganz großen italienischen Talente. Und die sprießen ja in den letzten 2, 3, 4 Jahren wirklich aus dem Boden in Italien. Wir haben angefangen mit Berrettini, dann kam Sinner, wir haben Arnaldi, wir haben Luca Nardi, wir haben Giulio Zeppieri. Wir haben so viele Spieler, die im Moment nach oben kommen, die vielleicht nicht alle das Talent haben von jemandem wie Jannik Sinner oder vielleicht auch nicht das Talent von Matteo Berrettini, der leider häufig verletzt ist. Aber trotzdem ist das eine unglaubliche Breite, die das italienische Tennis hat. Und ich glaube, dass Matteo Arnaldi nach nach Sinner der Zweite ist, der wirklich in die Weltspitze vorstoßen kann. Weil er hat heute gegen Andrei Rublev eine wirklich überzeugende Leistung gebracht. Diese Vorhand von Matteo Arnaldi ist wirklich something else. Und das war eine starke Leistung. 7-6, 6-2, 6-4. Lass uns erstmal, bevor wir über Rublev sprechen, über Arnaldis Leistung sprechen, weil die hat es verdient, angesprochen zu werden.
Das auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn so weit oben sehe, aber es ist ja schon mal spannend, wenn wir das unterschiedlich sehen. Für mich ist er ziemlich gut in allem. Ich sehe es aber noch nicht, aber das muss nichts heißen. Und mich hat halt beeindruckt, dass er hier die Intensität aufrechterhalten konnte. Und das ist eben nicht einfach gegen einen, das kann man mittlerweile sagen, einen Veteranen wie Rublev, der nicht den besten Tag hatte. Trotzdem, das muss erstmal jemand durchziehen wie Arnaldi, der jetzt nicht so die krasse Erfahrung auf dem Level hat. Und ich hatte das Gefühl, wirklich entscheidend war dieser allerletzte Punkt im Tiebreak des ersten Satzes, wo Rublev, ich meine, es war ja ein Volley, ziemlich gut, cross setzt vorne am Netz und Arnaldi sprintet halt einmal den ganzen Court entlang und setzt den halt an Rublev vorbei. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat Rublev irgendwie gebrochen an dem Tag und Arnaldi weiß dann ja auch mit dem Publikum zu spielen. Also der nimmt auch an, dass er da hinkommt, wo du vielleicht denkst, dass er hinkommen könnte, und das lässt er auch alle wissen. Und das hat er bei dem Punkt alle inklusive Rublev wissen lassen, dass er das annimmt.
Ja, ich habe eine relativ klare Rangliste von den Spielern, die im Moment im italienischen Tennis ganz nach oben kommen, beziehungsweise ganz oben sind. Von denen, die jetzt gerade da sind, also noch von keinem jetzt, der noch in Juniorzeiten ist, beziehungsweise gerade auf die Tour gekommen ist. Aber ich habe Sinner als Ersten. Ich habe natürlich Berrettini, wenn er fit ist, als Zweiten. Aber dann habe ich schon Matteo Arnaldi, dann habe ich Luca Nardi, dann habe ich Luciano Darderi und dann habe ich Giulio Cepieri. Also das ist im Moment so ein bisschen meine Rangliste von den Spielern aus Italien, die ja für Furore sorgen. Das können wir ja dann einfach mal so sagen, dass das italienische Tennis einfach im Moment sehr, sehr gut dasteht. Und habe ich jetzt noch einen von den Jungen vergessen?
Ja, du hast Musetti vergessen. Den würde ich schon noch recht weit oben reinschieben.
Ja, aber der hatte ja durchaus eine schwierige Phase. Ne? Und den muss ich da mit reinnehmen. Und Flavio Corbolli muss ich auch noch mit reinnehmen. Aber ich glaube, dass Matteo Arnaldi, gut, dann lass mich das mit Musetti teilen, diese dritte Position hinter Berrettini und Sinner. Aber ich halte von ihm wirklich eine ganze Menge.
Also jetzt von Arnaldi, nicht von Musetti. Oder von beiden.
Ich halte von beiden was. Ich glaube, Musetti ist nicht konstant genug. Aber Arnaldi, glaube ich, kann in eine Lücke vorstoßen. Da bin ich relativ überzeugt von.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann mal in den Top 20 landet. Also alles darüber hinaus ist ja immer so ein bisschen die Frage des Umstände. Reicht es am Ende wirklich? Ist die Disziplin da? Solche Sachen. Aber Talent hat er auf jeden Fall.
Aber wir sind da doch einer Meinung.
Und er wirkt auf mich auch weniger erratisch als jetzt Corbolli zum Beispiel, muss ich sagen.
Corbolli habe ich heute im Doppel gesehen. Dem waren noch ein bisschen die Beine anzumerken von gestern. Ja. Musetti?
Ja, Musetti, glaube ich, hat halt in der Theorie riesiges Potenzial. Nur ist die Frage, wird er das hier umsetzen? Der ist halt wirklich, da sind die Leistungsschwankungen schon ziemlich groß.
Genau.
Irgendwo zwischen, ich kann Djokovic in seiner Prime bei den French Open besiegen und ich gehöre vielleicht eher auf die Challenger-Tour. Also irgendwo ist er zwischen denen unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass sich Arnaldi da schon eher festsetzen wird.
Sonego ist auch noch so ein bisschen aus dem Radar rausgefallen.
Er ist aber auch schon ziemlich alt, ne?
Ja, 29 ist er schon. 29.
Der könnte nicht unser Kind sein.
Nee, das stimmt. Obwohl, doch, bei mir schon, ging schon. Jetzt müssen wir über die Leistung von Andrei Rublev sprechen. Und die hat mich heute, wie soll ich sagen, besorgt. Ich meine, ich muss mir keine Sorgen um Andrei Rublev machen. Und wäre auch vermessen. Und ich will da auch überhaupt nichts mit reinbringen. Aber so wie Andrei Rublev heute auf dem Court unterwegs war, das muss ich einfach mal so sagen, es war besorgniserregend. Und ab dem zweiten Spiel war Andrei Rublev in einem Selbstzerstörungsmodus. Und ich habe jetzt eben nochmal auf Reddit, habe ich eine Zusammenstellung der Ausraster von ihm gesehen, wie er sich den Schläger auf dem Knie aufgeschlagen hat, 4-5 Mal hintereinander, wie er seine Box angeschrien hat. Ich meine, das kennen wir alles, das kennen wir seit Jahren jetzt. Und er sagt dann auch immer, ja, ich muss es hinkriegen, dass ich da ein bisschen ruhiger werde. Das heute war ein Rückfall in ganz alte, dunkle Zeiten. Und ich glaube, es gibt dieses eine gute Sprichwort, Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn sich was ändert. Ich weiß nur, dass etwas anders werden muss, damit es besser wird. Ich glaube, Andrei Rublev muss da wirklich mal in sich gehen, was da heute abgelaufen ist. Das war kein guter Auftritt von ihm. Es war sportlich kein guter Auftritt von ihm. Aber das, ich sag's jetzt nochmal, dieser Selbstzerstörungsmodus von Andrei Rublev, der besorgt mich. Und da, das sage ich jetzt einfach mal, der besorgt mich.
Ja, ich glaube, er hat heute sehr viel Druck verspürt, ne? Weil ich glaube, die Annahme, und also ich habe es nicht so durchgehend gesehen wie du, das Match. Mhm. Und ich glaube, dieser Ausraster kam ja primär in Satz 2 und 3, ne? Mhm. Und ich glaube, er hat sich hier bei dem Turnier ausgerechnet, endlich mal so diesen Durchbruch schaffen
zu können. So wie ich ihm das ausgerechnet habe, ja.
Mhm. Naja, das Viertelfinale, ich meine, das schwebt jetzt, oder dieser in Anführungszeichen Fluch schwebt jetzt halt echt ganz schön über ihm, ne? Und er hätte hier Tsitsipas gehabt und er hätte in der Theorie Alcaraz gehabt, aber den hat er gerade erst geschlagen. Also ich glaube, der hat hier Annahmen angestellt nach seinem tollen Turnier in Madrid. Und die haben sich ziemlich schnell heute halt in nichts aufgelöst. Und das scheint in ihm ja Stress ausgelöst zu haben. Und ich würde mal sagen, was wir von ihm sehen, ist halt sein Weg, mit Stress umzugehen. Und das machen Menschen unterschiedlich. Jetzt ist natürlich immer die Frage, also ich muss jetzt für ihn quasi keine Ferndiagnose oder so stellen. Jetzt ist halt die Frage, schadet er damit anderen? Wahrscheinlich nicht. Ist das schön anzuschauen? Nö, ist es auch nicht. Hat er dafür eine Verantwortung? Ich weiß es nicht. Also eine Verantwortung anderen gegenüber, ne?
Ja, klar.
Andre, we could see your emotions on court and what it meant to you. Now you've had time to reflect. What are the emotions you're feeling after a defeat like that?
Nothing. Completely disappointed with myself, the way I behave, the way I perform, and I don't remember behaving worst on a slam's paper. I think it was first time that I behaved that bad.
Ja, gut, not much to say. Ja. Und den Rest muss er wahrscheinlich mit sich, seinem Team, seinen Leuten ausmachen.
Ja, auf jeden Fall, also ich bin nicht dafür, hier im Ratschläge zu erteilen. Das möchte ich auch in aller Deutlichkeit nochmal sagen.
Nö, aber man kann es ja mal aussprechen und ansprechen.
Ich weiß, dass ich, und das ist wieder der Vergleich mit Kreisliga-Tischtennis, ich weiß, dass ich mich früher ähnlich verhalten habe. Und das war nur Kreisliga-Tischtennis. Ich weiß, dass ich ähnlich Stress versucht habe, so zu bekämpfen. Ich habe damit auch nur mir selber geschadet. Ich habe nie in irgendeiner Weise jemand anderem geschadet damit. Und ich habe auch nie zum Beispiel Gegner beschimpft oder so. Aber ich habe das über die Wut auf mich versucht zu lösen. Und das ist ja das, was dann auch Rublev macht. Und meine Lösung war, ich habe mit dem Sport aufgehört. Das wird jetzt nicht die Lösung für Rublev sein. Aber ich habe festgestellt, dass ich mich selber nicht leiden konnte, wenn ich Tischtennis gespielt habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rublev sich auch nicht so geil findet, wenn er Tennis spielt. Wenn er Tischtennis spielt, weiß ich es nicht.
Ja, und das wissen wir nur von Federer, wie der Tischtennis spielt.
Ja, genau.
Von den Leuten. Ja, also ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn der irgendwann mal eine Pause macht. Der sitzt jetzt natürlich irgendwie so in der stressigsten Phase der Saison drin. Ja. Mhm. Ich meine, wäre der Vorfall in, jetzt sind wir wieder bei derselben Frage wie gestern, Doha oder Dubai, in einem von beiden, wäre ihm das da, sagen wir, im Oktober passiert, dann wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn der Pause gemacht hätte bis Januar. Aber der wird jetzt natürlich durchziehen. Der hat ja immer noch gute Chancen in Wimbledon, bei den Olympischen Spielen. Von daher, der wird weitermachen. Vielleicht geht er irgendwann in sich im Herbst. Ich weiß es nicht. Halt's jetzt nicht für unmöglich. Er scheint mir schon jemand zu sein, der an sich und am Leben arbeitet.
Andrei Rublev also ausgeschieden. Matteo Analdi trifft jetzt auf Stefanos Tsitsipas. Und ich könnte mir vorstellen, dass Matteo Analdi für Stefanos Tsitsipas eine Aufgabe sein wird. Aber Stefanos Tsitsipas spielt hier im Moment, als wäre er nicht nur verliebt, sondern auch wieder in Topform. Ja, wir haben die Nachrichten doch mitbekommen. Ihr braucht jetzt keine Zuschriften mehr schicken. 6-3, 6-3, 6-1 hat er gegen Zhang Zhizhen gewonnen.
Du sagst jetzt hier die Postleitzahl. Ach, früher bei der Bravo, wo man hinschocken konnte. 6-3, 6-3.
Ja, 8000 München 33. 6-3, 6-3, 6-1 heißt es am Ende für Stefanos Tsitsipas. Ich habe damit gerechnet, dass das Match deutlich enger ist, aber Zhang Zhizhen hatte gar keine Chance. Und das ist etwas, wo wir sagen müssen, Stefanos Tsitsipas, der ist gut drauf.
Ja, der wird sich ärgern, dass da Alcaraz in seinem Teil der Auslosung sitzt. Ansonsten, glaube ich, hat er hier von niemandem in der Auslosung in irgendeiner Form Angst. Alcaraz, glaube ich, ist so das schlechteste Matchup für ihn. Und sonst wird er sich, glaube ich, umgucken und denken, gegen dich sehe ich gut aus, gegen dich. Und auch sonst mache ich mir hier keine großen Sorgen. Wir wissen,
der wäre der gerne in der oberen Hälfte, glaube ich.
Ja, der hat da so ein gutes Matchup gegen Zverev. Ich glaube, der traut sich im Moment einen Sieg gegen Djokovic zu. Auf der anderen Seite, er traut sich, glaube ich, auch was gegen Sinner zu. Der Einzige, vor dem er wirklich, glaube ich, echt Respekt hat, ist Alcaraz.
Ja.
Also der hat was im Spiel, was ihm überhaupt nicht gefällt. Aber man muss sagen, sein Spiel wirklich heute sehr beeindruckend. Und er hat halt, wir hatten gerade, weiß jetzt nicht mehr, bei den Damen über irgendwen gesprochen, der keine Explosivität, ja, Donna Vekic im Spiel hat. Und Tsitsipas, wenn man Explosivität sehen will, das ist sie. Wie der sich reinbewegen kann in eine Vorhand. Und das ist ja dann häufig die, naja, mehr als die halbe Miete. Das ist 70-80% bei ihm, wie er sich da reinbewegen kann und wie brutal schnell der die dann machen kann. Und der hat halt einfach, und das muss man sagen, und das unterscheidet ihn auch von den anderen seiner Generation, am Ende des Tages hat er eine offensive Herangehensweise ans Spiel. Und er hat keine Angst, glaube ich, ein Spiel selbst zu verlieren. Also der setzt nicht zuerst auf Sicherheit, sondern der setzt darauf, ein Spiel zu entscheiden. Und das gelingt ihm natürlich nicht immer, aber es ist irgendwie schon cool anzuschauen, dass er sich selber quasi in solchen Situationen für gut genug hält, das halt durchzuziehen. Und wenn das so wie heute aussieht, dann ist das natürlich spektakulär.
Das war spektakulär heute und das war eine Schau, die Stefanos Tsitsipas hingeliefert hat und das Match habe ich mir rot im Kalender angekringelt für Sonntag. Stefanos Tsitsipas gegen Matteo Arnaldi. Jannik Sinner hat heute gegen Pavel Kotov gespielt, 6-4, 6-4 und ich hatte mir, 6-4. Ich hatte mir fest vorgenommen, da ein bisschen mehr zu gucken, weil Pavel Kotov habe ich noch nicht häufig gesehen. Ich habe Anfang des zweiten Satzes das Interesse an diesem Match komplett verloren. Also wirklich komplett verloren. Wenn du merkst, ein Spieler ist da, der müht sich und der will es auch gerne, aber der andere hat jederzeit die Möglichkeit, nur einen halben Gang hochzuschalten und ist dann eine Klasse besser als der andere. Und das war heute in diesem Match so. Und Jannik Sinner hat hinterher dann auch gesagt, er hat im Moment keine Schmerzen in der Hüfte, es geht ihm gut. Und er cruist, er kommt langsam in den Cruise-Modus. Und das ist ja etwas, was wirklich interessant ist hier. Die ganzen verletzten Spieler oder die mit ihrer Form unsicher waren, die zeigen sehr gutes Tennis in den ersten Runden hier.
Ja, und Sinners Ergebnisse in den ersten drei Runden unterstreichen doch einfach auf Armlänge halten. 6-3, 6-3, 6-4, 6-4, 6-2, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4. Er springt genauso hoch, wie er muss. Das hat er jetzt dreimal gemacht. Was statistisch noch spannend an dem Match war, kurze, mittlere Punkte, alles ausgeglichen. Alles über 9 Punkte hat Sinner mit 14, also 23-9 gewonnen. Und er kann ja alles. Er kann verteidigen, er ist mittlerweile einer besseren Aufschläger, also er entscheidet auch die kurzen Punkte für sich. Er ist beim Return gerade im Moment nicht ganz so, glaube ich, da wie sonst, aber da ist er auch extrem gut. Und er kann Punkte konstruieren, aber er kann auch einfach lange Ballwechsel mitgehen und dann sagen, ja, ich habe halt trotzdem 20 km/h mehr in der Vorhand, dankeschön. Und das wird wahrscheinlich doch einiges brauchen, um den hier zu schlagen. Also ich denke mal, wir können ihn im Moment recht sicher schon ins Halbfinale tippen. Und dann müsste man mal sehen, ob die Vorbereitung reicht für die ganz großen Kaliber. Aber im Moment sieht er schon sehr sicher aus.
Ich tippe ihn jetzt erstmal ins Viertelfinale, weil er wird jetzt auf Corentin Moutet treffen. Der führt nämlich gerade im vierten Satz mit 4-0 gegen Sebastian Ofner. Sebastian Ofner, dem die Beine weggegangen sind. Sebastian Ofner hatte gestern nach seinem Match Krämpfe und hatte heute im ersten Satz noch sehr gut gespielt. Und als er im zweiten Satz bei 4-2 einen 4-2 Vorsprung verspielt hatte und die nächsten vier Spiele verloren hatte, da war das Match eigentlich gelaufen. Corentin Moutet führt jetzt 4-0 im vierten Satz, hat den Longlen natürlich komplett angezündet und hat mit seiner Spielweise jemanden wie Ofner jetzt entnervt. Viele Slices, viele Stops, viele Aufschläge von unten von Moutet, also eigentlich das, was wir kennen. Aber Ofner hat nach 2 5-Satz-Krimis einfach nicht mehr die Beine gehabt. Wie hat Andy Roddick gesagt, erst nimmt er die Beine, dann die Seele. Die Beine hat jemand anders Ofner genommen. Die Seele nimmt Moutet ja auch nicht, aber auf jeden Fall hat er eben den Achtelfinaleinzug jetzt genommen. Also da muss schon einiges passieren und das wird nicht mehr passieren.
Ja, immerhin hat er teuflische Freude dran, der Moutet.
Das hat er, das kann man deutlich so sagen. Ich war vorhin eine Dreiviertelstunde auf dem Court Suzanne Lenglen und die Stimmung ist wirklich atemberaubend. Und die muss ich dann heute auch sagen, ich habe mal so ein bisschen darauf geachtet, wird Ofner beschimpft oder so. Ich habe es jedenfalls nicht gesehen und die Stimmung war sehr fair und auch Ofner-Punkte wurden natürlich freundlich und zurückhaltend beklatscht, aber die Stimmung, fand ich heute, war Davis Cup und zwar auf die ordentliche Art.
Na gut, Ofner ist jetzt natürlich auch nicht der Typ, den man wirklich
doof
finden kann. Ne?
Nee.
Also, der geht auch über die Anlage, ohne dass ihn jemand anspricht, wäre jetzt mal so mein Tipp.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Also Corentin Moutet wird der nächste Gegner sein von Yannick Sinner im Achtelfinale. Das wird nicht mehr auf dem Long Lane stattfinden, höchstwahrscheinlich. Das wird sicherlich auf dem Châtrier stattfinden. Und ein anderes Match läuft auch noch und das wird auch gleich zu Ende sein. Das ist das zwischen Carlos Alcaraz und Sebastian Korda. Carlos Alcaraz hat im zweiten Satz durchaus Mühe. Da musste er dann auch nochmal einen Break hinnehmen und Sebastian Korda kam ran. Aber der Tiebreak, der hat dann in diesem Spiel die Spannung genommen. 6-4, 7-6, 4-2 steht es im Moment für Carlos Alcaraz, der dann auf seinen Achtelfinalgegner warten wird zwischen Ben Shelton und Félix Auger-Aliassime. Und wenn es Ben Shelton wird, dann kriegen wir was für die Augen. Dann kriegen wir was für den Spaß.
Ja, und Shelton, glaube ich, könnte ihn auch eher gefährden als Auger-Aliassime.
Ja, glaube ich auch.
Auger-Aliassime hat zwar Siege gegen Alcaraz, aber ich sehe das auf Sand erstmal nicht. Ich glaube, dafür ist er nicht kreativ genug in seinem Spiel im Moment. Und Shelton kann er 1-1 und 1 runtergehen, aber der kann das auch tief in den fünften Satz reintreiben. Also da würde ich ihm schon einiges zutrauen. Alcaraz hatte ich heute das Gefühl, der ist wirklich exakt so hochgesprungen, wie er musste. Also erster Satz war ja relativ ausgeglichen, zack, holt er sich das entscheidende Break. Zweiten Satz hast du schon beschrieben, auch de facto dasselbe gemacht. Jetzt den dritten habe ich nicht mehr gesehen, weil wir jetzt gerade aufnehmen, aber Alcaraz wirkt auf mich noch nicht in super Top-Form, noch nicht so spielfreudig. Aber der, glaube ich, muss trotzdem erst hier geschlagen werden.
Also, das sind die Ergebnisse, die wir im Moment haben. Die restlichen Matches werden dann morgen beendet. Morgen wird es leider keinen Podcast geben, da Philipp morgen nicht da ist. Ihr guckt eh alle Champions League, da vermisst ihr auch keinen Podcast. Wir kommen gerade nochmal aufs Herrendoppel. Da haben heute nämlich nicht nur Kevin Kravitz und Tim Pütz die zweite Runde erreicht. Kevin Kravitz und Tim Pütz gewannen gegen Hidalgo und Tabilo mit 6-1, 6-4. Das war ein lockerer Auftaktsieg. Und Jannik Hanfmann und Dominik Köpfer haben auch ihre erste Runde gewonnen gegen Cobody und Rodriguez mit 6-2, 2-6 und 10-7. Allerdings haben Hanfmann und Köpfer jetzt in der zweiten Runde rausgezogen. Das habe ich gerade eben gesehen. Kevin Kravitz und Tim Pütz haben Walkover und sind jetzt schon in der dritten Runde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und vielleicht, also das ist jetzt eine reine Vermutung von mir. Und bitte, der Wahrheitsgehalt ist nicht nachprüfbar im Moment gerade. Vielleicht ist es so, dass Jannik Hanfmann sich noch Außenseiterchancen gibt auf das Turnier auf die Olympia-Qualifikation und dafür müsste er nächste Woche dann noch Heilbronn spielen, zum Beispiel als Challenger. Vielleicht ist es das deswegen oder vielleicht ist es bei Köpfer nochmal, dass er nochmal ein Turnier spielen muss, um noch die restlichen Punkte zu holen. Das könnte ich mir vorstellen, weil vorhin sahen beide fit aus. Ich habe viel von dem Match gesehen. Auf jeden Fall Walkover, Kevin Kravitz und Tim Pütz in der dritten Runde.
Also, da weißt du 100% mehr bei solchen Sachen als ich. Ich meine, da bist du ja viel näher dran hier und im Generellen. Und es hört sich jetzt für mich zumindest plausibel an, dass es so gelaufen sein könnte.
Wie gesagt, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich gucke jetzt auch gerade mal in die Entry-List von Heilbronn. Da ist noch keiner von den beiden drauf. Aber was nicht ist, kann noch sein. 3 Wildcards sind noch zu vergeben für Heilbronn. Von daher,
ja, und wir die würden mit Kuss an die Wildcards exakt da eingehen.
Ja, ja, klar. Natürlich, natürlich. Köpfer kommt von daher. Hanfmann hat auch in Karlsruhe gelebt eine ganze Zeit. Also natürlich würden die, das wären natürlich Zuschauermagneten. Ne? Also, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht. Heute hat es sehr viel Doppel gegeben. Es gab auch schon einige Mixed. Und Dustin Brown ist zum Beispiel ausgeschieden zusammen mit Francis Tiafoe, der hat sein Comeback heute gegeben. Und ansonsten Barbora Krejcikova und Laura Siegemund haben ihre erste Runde gewonnen. Da werden wir natürlich dann in der nächsten Woche dann noch genauer drauf eingehen auf die Doppel. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchten wir auch privat oder privat finanziell unterstützen. Privat ist immer gut. Dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.